So, guten Morgen, bin ich an? Hört ihr mich? Nein? Ja? Ja, gut. Wunderbar. So, ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass ich nicht schuld bin, wenn der Gottesdienst spät endet. Aber ich werde probieren, mich kurz zu fassen. Ihr wisst, dass das äußerst selten gelingt, aber die Hoffnung bleibt ewig. Eigentlich dachte ich, die Ballons würden hier bleiben. Ach so, weil ich könnte da auf den einen oder anderen drauftreten, wenn jemand schläft während der Predigt. So. Ne? Man sieht ja von vorne alles. Wisst ihr Bescheid? Wenn das Handy, das im Gottesdienst hier bimmelt, dir gehört, bitte ich dich darum, dass du das auch mal leise stellst. Ja, hier ist irgendjemand unter uns, der Nachrichten bekommt. Ja, da. So, wenn du das technische... Ja, Flugmodus, danke. Ja, wenn du es nicht kannst, frag jemanden um Hilfe. Okay. So. Also ich probiere mich echt kürzer zu fassen, okay? Deshalb steigen wir ein mit Jesaja 63, 19b. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, wie bei euch so das Jahr 26 angefangen hat. Das Jahr 26 empfinde ich irgendwie als unangenehm, um ehrlich zu sein. Ja, man hört irgendwie nur noch von Katastrophen und von Kriegen und von Herausforderungen und Streit und so weiter und so fort. Und wir brauchen nicht aufzuschlagen. Matthäus 24, 6 steht, ihr werdet von Kriegen hören. Ihr werdet hören, dass Kriegsgefahr droht. Lasst euch dadurch nicht erschrecken. Es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Ja, ey Leute, das ist noch nicht das Ende. Ja. So, und ich möchte einfach mal euch heute Morgen einladen, dass alle Geschwister, die aus einem Herkunftsland kommen, wo Krieg ist, einfach mal aufstehen. So, das finde ich jetzt bei der Bibel sehr herausfordernd, ja, dass Gott sagt, ihr dürft stehen bleiben. Lasst euch dadurch nicht erschrecken, sagt die Bibel. Ja, und es ist total einfach gesagt von hier vorne. Ja, weil ich habe mein Land nicht mit einem Koffer verlassen und wusste nicht, wo ich schlafen soll. Ja, aber die Bibel sagt, lasst euch dadurch nicht erschrecken, auch nicht durch kommende Kriegsgefahr. Ja, es muss so kommen, aber das Ende ist es noch nicht. Und Gott sagt, ey, er ist bei uns. Ja, und ich weiß, dass wir zeitlich fortgeschritten sind, aber ich möchte für unsere Geschwister beten. Wir wollen alle zusammen für unsere Geschwister beten, die aus Kriegsgebieten kommen. Amen. Vater, wir beten für unsere Geschwister, die unter uns sind, und wir danken dir dafür, dass sie da sind, Vater. Herr, wir bitten dich darum, dass du kommst und du sie segnest, Herr, dass du ihnen Frieden schenkst, dass du ihnen Frieden schenkst über das, was sie hinter sich gelassen haben, was sie verloren haben. Bitte dich darum, dass du ihnen Frieden schenkst in Bezug auf ihre Familien, die vor Ort noch sind, und wir bitten dich darum, Herr, dass du eingreifst, dass du dich echt kümmerst, Vater. Herr, wir bitten dich heute Morgen nochmal spezifisch, Vater, für den Iran. Herr, und für die Ukraine und Russland, Herr, dass du echt eingreifst, Vater, dass du unsere Geschwister bewahrst, Vater, dass du die Gemeinden bewahrst, Vater, dass du unsere Geschwister in der russischen Armee und in der ukrainischen Armee, Vater, und im Iran, dass du sie bewahrst, Vater. Herr, dass du sie bewahrst, Vater, für Dinge, Herr, die wir uns nicht ausgesucht haben. Herr, bitten wir dich darum, dass du kommst, Herr, und dich ihnen zeigst, Vater. Wir bitten dich um politischen Durchbruch, Herr, dass diese Kriege aufhören können, Vater. Wir bitten dich darum, Vater, auch wenn wir alles nicht verstehen, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Heiliger Geist, du bist unser Tröster und wir bitten dich darum, dass du uns und unsere Herzen tröstest und uns begegnest im Namen Jesu. Amen. So, Kurve zu Ende, Jesaja 63, 19b. Ich weiß nicht genau, was Jesaja erlebt hat, aber er sagt: Ach, dass du den Himmel zerrissest und führest herab, dass die Berge vor dir zerflössen. Ach, dass du den Himmel zerreißen würdest. Und oft, glaube ich, spiegelt es meine Herzensstimmung wider, dass ich denke, oh Gott, jetzt komm einfach hier in diese Situation rein. Tu etwas, Vater. Brich durch. Ja, komm, Gott, mach etwas. Komm vom Himmel herab, zerreiß den Himmel. Und in Wirklichkeit hat Gott den Himmel zerrissen. Ja, auch wenn meine Gefühlslage so ist, aber Gott, er hat den Himmel zerrissen. Er hat den geistlichen Himmel zerrissen, als Jesus gestorben ist. Der Vorhang im Heiligtum, im Allerheiligsten zerriss. Ja, der Vorhang, er zerriss von oben nach unten. Gott kam vom Himmel und zerbrach, öffnete die geistliche Welt für uns. Ja, das war ein dicker Vorhang im Allerheiligsten, der konnte von Pferden, sagt das Internet, nicht auseinandergezogen, nicht zerrissen werden. Er war sehr dick und du kannst mit menschlicher Kraft keinen Vorhang von oben nach unten zerreißen, es sei denn, du schwebst da irgendwie drüber und so weiter, aber da gibt es irgendwie kein Zeugnis drüber. Also Gott tut ein Wunder, er zerreißt die Himmel und kommt zu uns auf die Erde. Er erhört in dem Sinne das prophetische Gebet von Jesaja und sagt, komm her und zerreiß den Himmel. Und Jesus kommt und zerreißt durch seinen Tod den Himmel. So, Epheser 1, die Verse 9 und 10. Er hat uns seinen Plan wissen lassen, der bis dahin ein Geheimnis gewesen war und den er, so hatte er es sich vorgenommen und so hatte er beschlossen. Und jetzt kommt der entscheidende Teil für uns. Durch Christus verwirklichen wollte, sobald die Zeit dafür gekommen war. Unter ihm, Christus, dem Oberhaupt des ganzen Universums, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Ja, unter ihm, Christus, dem Oberhaupt, soll alles vereint werden, das, was im Himmel und das, was auf der Erde ist. Ja? Jesajas Ruf, Herr, reiß die Himmel auf. Gottes Antwort, er schickt Jesus. Und jetzt sagt Epheser, in Christus wird der Himmel und die Erde vereint. Ja? So, jetzt habe ich euch ein schickes Bild mitgebracht. Ja, so, und ich wünsche mir, dass das Bild dir hilft, das zu verstehen. Ja, dies ist kein Bild für eine theologische Doktorarbeit. Ja, und es hat seine Beschränkungen und so weiter und so fort. Okay, können wir mit umgehen? So. Die Bibel sagt in Epheser 1, Jesus, er verbindet den Himmel und die Erde. Es ist in ihm vereint. Ein Konvergenzpunkt. Das ist das, wo es zusammenläuft, wo es sich trifft. Und ich habe mir mal einfach die Freiheit genommen, das so grafisch zu machen. In Wirklichkeit ist es nicht so, aber wir reden immer von da oben ist der Himmel und hier unten ist die Erde. Wir haben da irgend so ein Verständnis von. So, Mensch ist unten und der Vater ist im Himmel und Jesus, er ist der Konvergenzpunkt. Er ist der Punkt, wo beide Realitäten zusammenlaufen. Ja, wir haben von der einer Missionarin Ende des letzten Jahres eine Predigt gehört und sie hat gesagt, Jesus, er ist für uns die Tür zum Vater, nicht der Tod. Ja, der Tod ist nicht die Tür zum Vater, ja, sondern Jesus ist die Tür zum Vater. Hier ist der Durchlass. Ja, bevor du also dich von hier verabschiedest, hast du schon Zugang zum Himmel, in die himmlische Welt. Warum? In Jesus. Weihnachten war einer der Verse, die in der Predigt vorkamen. Sollte Gott uns in Jesus nicht alles schenken? Ja, aber nicht erst, wenn du tot bist, sondern die Tür ist vorher auf. Okay? Dir ist in Jesus alles geschenkt. Die Jahreslosung war, siehe, ich mache alles neu. Er macht alles neu, ja, nicht hier, also nicht zu deinen Lebzeiten. Aber die Bibel sagt, in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, Neues ist geworden. Ja? In dem Moment, in dem ich mich bekehrt habe, ist nicht alles neu geworden. Ja, und es steht auch nicht so dort im Wort Gottes. Ich habe nochmal nachgeschaut. Ja, da steht nicht im Griechischen, es ist alles neu geworden. Ja, es gibt so die eine oder andere Übersetzung, die das raushaut, aber das steht da nicht. Sondern Neues ist geworden. Ja, ich habe immer noch eine Glatze. Auch nach ungefähr 40 Jahren nach meiner Bekehrung. Es ist noch nicht alles neu geworden, aber es sind Dinge neu geworden. Ja? Aber eines Tages wird der Herr alles neu machen. Ja? Und ihr werdet auch Thomas Kreimann im Himmel antreffen mit Haaren. Ja? Amen? Ja, warum? Weil der Herr alles neu machen wird. Ja? Dummes Beispiel, aber ihr wisst, ich liebe dumme Beispiele und ihr merkt sie euch besser. Er macht alles neu und Neues ist geworden. Es bildet mal wieder mein Lieblingswort ab. Was ist mein Lieblingswort? Spannungsfeld, genau. Wir bewegen uns in einem Spannungsfeld. Neues ist geworden und wir bewegen uns in Christus Jesus in den Bereich hinein, wo Gott sagt, er macht alles neu. Ja, er wird auch in Zukunft alles neu machen, aber im Moment noch nicht. Ja, Jesus sagt, tut Buße und kehrt um, denn das Himmelreich ist angebrochen. Ja, aber wir sehen noch nicht hier auf Erden das Himmelreich in Vollkommenheit. Ja, sondern das vollkommene Reich Gottes wird aufgerichtet werden auf Erden, wenn Jesus wiederkommt, alles neu macht und hier mal so ein paar Sachen noch eliminiert werden. Okay? Weiteres Spannungsfeld. Die Herrlichkeit Gottes, sie ist hier, aber noch nicht in der ganzen Fülle. Und das bringt für uns noch Herausforderungen mit sich. Okay? Dann haben wir gehört, in einer Predigt über Glauben. Im Glauben bewege ich mich von hier in dieser sichtbaren Welt durch Jesus in die geistliche Welt im Glauben und ich ergreife die Verheißung, die Gott für mich hat. Ja, das tust du im Gebet. Ja? Herr, hier, ich glaube hier in dieser Welt, dass Jesus mich gesund gemacht hat. Also gehe ich durch die Türe im Glauben vor den Thron Gottes und sage, Herr, vor deinem Thron der Gnade existiert Barmherzigkeit, Gnade und Erbarmen und auch Heilung. Und ich nehme diese Heilung für mich in Anspruch, nur durch diese Tür, Jesus. Sonst kommst du da nicht hin. Ja, alle anderen, gibt viele Menschen, die probieren auch dahin zu kommen. Ja? Aber das sind dann illegale Zugangswege in der geistlichen Welt. Ja, zum Beispiel über Yoga. Über Yoga probieren die Menschen, in die geistliche Welt Zugang zu bekommen. Aber es ist ein illegitimer geistlicher Weg. Der Weg ist nur in Christus Jesus. So. Wir müssen erleben, dass unser Glaube persönlich wird. Ja, du musst erleben, dass über die reine Frage der Errettung hinaus, die absolut Basis ist, ja, basic, darüber hinaus sollst du erleben, dass dein Glaube eine persönliche Note bekommt, ja, ein persönliches Erleben. Wir sagen, du kannst alles über eine Person wissen, ja, aber das macht dich nicht zu einer Beziehungsperson von der Person, die du kennst. Ja? Du kannst alles über Musiala wissen. Ja? Wisst ihr, wer Musiala ist? Natürlich wisst ihr das. Ja, ihr könnt alles über irgendeine berühmte Person wissen, aber das macht euch noch lange nicht zu seinem Familienangehörigen. Ja, du kannst alles über den Bundeskanzler wissen, aber das macht dich nicht zu seinem Sohn. Ja, du kannst alles über ihn wissen und dann kommt sein Sohn und sagt, ja, hey, ich bin sein Sohn. Ja, das interessiert mich nicht, was du alles weißt, ich bin sein Sohn. Ja, und in erster Linie ist deine Identität, dass du der Sohn bist jetzt, in Christus Jesus, von dem, der sagt, ich mache alles neu. Und wenn du ein Mensch auf der Erde bist, dann gibt es da oben für dich den Vater im Himmel. Ja? Und nur hier, durch diese Türe, wirst du in Ewigkeit irgendwann Gott als Vater treffen. Nur da. Wenn du nicht durch diese Türe in die Ewigkeit gehst, wirst du Gott als Richter treffen. Ja, dann wirst du vor Gericht gestellt werden und Gott ist gerecht und er ist heilig und er ist auch gnädig und barmherzig, aber diese Gnade und Barmherzigkeit, die musst du hier auf Erden in Anspruch nehmen. In Jesus. Okay? Wenn du nicht durch diese Türe in die Ewigkeit gehst, wirst du nicht vor Gott den Vater treten, sondern du wirst vor Gott als Richter treten und da wissen wir alle, dass wir keine Chance haben und deine Ewigkeit wird ewige Verdammnis sein. Ja? Die Bibel redet meines Erachtens nach 55 Mal über die Hölle. Ja? Die Hölle ist ein realer Ort und du solltest dich darauf vorbereiten, diesem Ort zu entkommen. Ja? Schieb es nicht immer vor dir her. Zugang zu Gott, dem Vater, nur in Christus Jesus. So. Psalm 62, bitte. Und es geht darum, dass wir in unserem Glauben erleben, dass Gott sich uns persönlich naht oder wir uns ihm persönlich nahen können und ihn erleben. Okay? Darum geht es in deinem christlichen Leben. Ja, und wenn die Zeiten schwieriger werden in Zukunft, dann ist nicht die Frage, ob du alles über Gott weißt, sondern es ist die Frage, ob du Gott erlebst hier auf Erden. Ja? Und es geht nicht um deine Errettung. Ja? Deine Errettung ist safe. Aber es geht um die Frage, wie sieht dein Leben dann hier aus? Ja? Ich zweifle also nicht deine Errettung an, sondern ich sage dir, hey, über die Errettung hinaus musst du erleben, dass du in die Familie Gottes adoptiert wirst und den Vater erlebst. Vers 2. Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Von ihm kommt meine Hilfe. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Wie lange wollt ihr noch anstürmen gegen einen einzigen Mann? Wollt ihr allesamt ihn niederschlagen, so als wäre er eine Wand, die sich schon bedenklich neigt, eine Mauer, die kurz vor dem Einsturz steht? Ihr lebt, ihr seht, David hat Ärger. Sie planen, ihn aus seiner führenden Stellung zu stoßen und dabei ist ihnen jede Lüge recht. Über ihre Lippen kommen zwar Segenswünsche, im Herzen jedoch verfluchen sie einen. Jetzt wieder die für uns interessanten Verse. Bei Gott allein soll meine Seele Ruhe finden, von ihm kommt meine Hoffnung. Er allein ist mein Fels und meine Rettung. Ja, er ist meine sichere Festung. Dank seiner Hilfe werde ich nicht zu Fall kommen. Meine Rettung gründet sich auf Gott allein. Auch meine Ehre verdanke ich nur ihm. Er ist der Fels, der mir Halt gibt, meine Zuflucht finde ich bei Gott. Der Psalmist, er redet und sagt, er ist meine Rettung. Ja? Die allgemein vorhandene Rettung wird etwas Individuelles für ihn. Er ist meine Rettung. Ich frage dich heute Morgen, ist Gott auch deine Rettung? Kannst du sagen, Gott ist deine Rettung? Es ist nicht selbstverständlich. Aber ist Gott deine Rettung? Könntest du Zeugnis geben darüber, dass du erfahren hast, dass Gott dich gerettet hat? Der Psalmist, er geht weiter und sagt, er ist meine Hoffnung. Er ist meine Hoffnung. Ist Gott deine Hoffnung? Ich habe schon darüber gesprochen. Hoffnung ist etwas Zukünftiges. Ja? Es geht bei Hoffnung um etwas Zukünftiges. Und Hoffnung wird auf Erden nicht aufhören. Hoffnung ist etwas Zukünftiges. Wenn ich die Hoffnung habe, dass meine Frau einen Kirschkuchen macht und ich komme nach Hause und sie hat einen Kirschkuchen gemacht, dann ist meine Hoffnung vorbei. Richtig? So, also Hoffnung ist etwas, was sich hier nicht erfüllt. Hoffnung ist etwas Jenseitiges. Und unsere Hoffnung ist, als Kinder Gottes, dass wir eines Tages unsere Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringen dürfen. Amen? Hey, Gott hat dich geschaffen, damit du 80 Jahre hier rumläufst, wenn alles gut läuft. Ja, aber damit du die Ewigkeit bei ihm verbringen kannst. Die 80 Jahre hier sind nur ein Vorspiel für das, was kommt. Und das ist unsere Hoffnung. Wir leben in einem gefallenen System voller Ungerechtigkeit. Unsere Hoffnung ist, dass wir eines Tages wieder dort sein werden, wo paradiesische Zustände herrschen, wo Gott sagt und es geschieht. Und da ist keine Schlange mehr, die Ärger macht und keine Äpfel mehr oder Früchte. Ja? Also ihr wisst, was ich meine. Es geht darum, dass ich sage, hey, Gott ist meine Hoffnung. Ja? Und es geht in diesem Leben nicht darum, hier auf Erden das allergeilste Leben zu führen, sondern es geht darum, sich hier auf Erden vorzubereiten auf die Ewigkeit. Warum? Weil Gott sagt, der Psalmist sagt, er ist meine Hoffnung und Hoffnung ist nicht für hier ist Glaube. Ist Gott deine Hoffnung? Hast du Angst vor dem Tod? Hast du Angst zu sterben? Willst du unbedingt hier bleiben, weil du keine Ahnung hast, dass es auf der anderen Seite viel besser ist? Warum rackern wir uns auch als Christen so ab, hier unbedingt 100 Jahre alt zu werden zu wollen auf dieser Erde? Warum? Weil wir ganz wenig Erwartung haben, dass es auf der anderen Seite viel, viel besser weitergeht. Sonst wären wir bereit, ganz andere Dinge zu machen. Gott ist meine Hoffnung. Ich frage dich, ist Gott deine Hoffnung? Und die beiden Aspekte Rettung und Hoffnung sind Aspekte, die sich auf die Ewigkeit beziehen. Aber der Psalmist, er macht eine weitere Aufzählung mit Dingen, die für uns irdische Relevanz haben. Ruhe. Er sagt, meine Seele findet Ruhe bei Gott. Meine Seele findet Ruhe und ich glaube, er sagt sogar bei Gott allein. Bei Gott allein findet meine Seele Ruhe. Wo findet deine Seele Ruhe? Ich kann dir sagen, dass mir meine Seele sagt, dass ich in ganz vielen Dingen Ruhe finde. Ja? Aber ich finde sie nicht. Ja, entspann dich doch. Tu deiner Seele was Gutes und surf ein bisschen in den sozialen Netzwerken. Das entspannt dich. Guck doch noch einen Film. Das entspannt dich. Ja? Und eigentlich gehe ich aus dem Film raus und bin völlig fertig, ja, und innerlich aufgewühlt und alles. Ja. Der Psalmist sagt, ich finde für meine Seele Ruhe alleine bei Gott. Meine Frage an dich, findest du Ruhe bei Gott? Ich erweitere die Frage, suchst du die Ruhe beim Herrn überhaupt? Ja, es kostet dich nämlich Zeit. Suchst du Ruhe, mein Gott? Schon mal probiert? Hast du es geschafft? Ich verspreche dir, du schaffst es irgendwie nicht immer. Ja? Aber dann rufe nach ihm. Und sage, Gott, meine Seele findet Ruhe bei dir und ich brauche das. Bitte. Zerreißt den Himmel, Jesaja. Und Gott sagt, ey, komm zu mir in Jesus. Die beiden Welten sind miteinander verbunden. Fels. Der Psalmist sagt, du bist mein Fels. Ist Gott dein Fels? Stehst du sicher? Oder wackelst du? Wackelt das Fundament, auf dem du stehst, nicht? Oder haut dich jede Nachricht, die du dir im Internet reinziehst, aus den Latschen? Worauf stehst du? Der Psalmist sagt, Gott ist mein Fels. Erlebst du, dass seit dem Tag, an dem du dich bekehrt hast und auf dem Felsen Jesus Christus stehst, dass du sicher stehst? Erlebst du das? Und wenn nicht, sage ich dir, rufe zum Herrn und rufe zu ihm und sage, Gott, dein Wort sagt, ja, und ich gehe im Glauben durch diese Tür vor deinen Thron, Jesus und Gott, und sage, Herr, du bist mein Fels, ich muss das erleben, ich proklamiere das im Glauben und ich will das erleben. Geht darum, dass du Dinge hier auf Erden erlebst, ja, damit andere Menschen in dir sehen, dass Gott real ist. Der Psalmist sagt, du bist meine Festung. Du bist meine Festung. Wörtlich ist hier das Wort, das gebraucht wird. Es heißt eine hohe Festung. Ja, also richtig was Sicheres. Hohe Festung. Nicht irgendwie so ein kleines Ding, sondern so ein richtig fettes Schloss. Ja, Gott, du bist meine Festung. Ein Ort des Schutzes für den Unterdrückten steht in einem anderen Psalm und diejenigen, die in Not sind. Und wenn der Psalmist sagt, Gott ist seine Festung, was antwortest du darauf? Erlebst du, dass der Herr dich schützt? Soll er das eigentlich für dich tun? Soll er dein Schutz sein oder schützt du dich lieber selber? Ja, können wir dieses Ding da ein bisschen drehen, den Notenständer? Bitte? Genau, reicht schon? Ja. Spieglein. Erlebst du, dass Gott dein Schutz ist? Bittest du Gott um Schutz oder lebst du einfach so in den Tag rein? Wir haben bei Jabes gehört, Herr, erlöse uns von dem Bösen. Wir sehen im Vater unser und erlöse uns von dem Bösen. Bittest du Gott darum, dein Schutz zu sein? Körperlich, emotional? Ja, darf Gott dein emotionaler Schutz sein? Dass dich nicht alle Dinge, die du hörst und liest oder alle Impulse von außen, die an dich herangetragen werden, dass sie dich total durcheinander bringen? Darf Gott dein Schutz sein? Emotional. Gott ist deine Festung. Und er sagt, Herr, du bist meine Hilfe. Erlebst du, dass Gottes Hilfe dich bewahrt? Erlebst du das, dass Gott dir hilft? Oder nicht? Hey, es kann auch sein, dass du es nicht erlebst. Aus irgendwelchen Gründen. Ja, aber es wird Zeit, dass wir uns danach ausstrecken und sagen, Herr, ich brauche deine Hilfe, ich möchte deine Hilfe. Ja, die Zeiten werden nicht besser. Ich höre von Kriegen. Ja, ich komme aus Kriegen. Und du sagst, ich soll mich nicht fürchten, hallo? Dann brauche ich doch was, was ich dem entgegensetzen kann. Gott will deine Hilfe sein. Der Psalmist sagt, du bist meine Zuflucht. Du bist meine Zuflucht. Zuflucht ist etwas, wo du hinfliehst. Ja, das ist etwas Aktives. Du rennst dahin. Du verbirgst dich. Du birgst dich in etwas. Und wieder meine Frage an dich. Gehst du bewusst in Gottes Gegenwart, um dich vor irgendetwas zu bergen? Birgst du dich in Gottes Gegenwart? Ist Gottes Gegenwart ein Ort, an dem du Sicherheit findest? Oder findest du eigentlich Gottes Gegenwart irgendwie bedrohlich? Ja, wenn ich Gott so wirklich nah bin und so weiter, so, ich bin da gerne, aber ich gehe auch gerne wieder weg. Wie erlebst du Gottes Gegenwart? Ist das ein Ort, wo du wirklich Zuflucht suchst? Und als letztes sagt der Psalmist, du bist meine Ehre. Ja? Du bist meine Ehre. Und das Wort, das hier benutzt wird, ist Gottes sichtbare Gegenwart. Ja, dieses Wort Kabot. Ne? Wir kennen den Ausspruch vielleicht, als die Bundeslade geklaut wurde, Ikabot. Ja, die Gegenwart des Herrn ist weg. Ja, und wir feiern heute Shekinah, die Gegenwart des Herrn, die wiedergekommen ist. Ja. Und Gott sagt, er ist meine Ehre. Erlebst du, dass wenn du in Gottes Gegenwart trittst, dass du Ehre empfängst? Oder spürst du, dass du eigentlich beschämt wirst in der Gegenwart Gottes, weil du so viel Sünde in dir spürst? Wirst du in Gottes Gegenwart geehrt oder beschämt? Fühlst du dich beschämt? Und der Psalmist sagt, keine Schande, keine Scham. Er sagt, Gott ist meine Ehre. Und das Einzige, was in deinem Leben Schande, die dir bereitet wurde in deinem Leben durch Menschen, das Einzige, was diese Schande wegnehmen kann, ist die Ehre Gottes. dass Gott dich ehrt. Und der Psalmist, er sagt, Gott, du bist meine Ehre. Du bist meine Ehre. Ja, und wenn wir uns das Leben von David detaillierter anschauen, dann sehen wir, dass David ganz schön viel Dreck am Stecken hatte. Ja? Er hatte ganz schön viel Dreck am Stecken und trotzdem sagt er, und ich glaube, der Psalm ist von ihm, sagt er, Gott, du bist meine Ehre. Hey, und Gott möchte deine Ehre sein. Und ich frage dich, suchst du Gottes Ehre für dein Leben? Suchst du das? Das sind nicht Dinge, die immer automatisch passieren, sondern es sind Dinge, wo wir im Glauben aus der unteren Hälfte durch die Tür in die obere Hälfte gehen müssen, in die geistliche Welt, wo die Segnungen Gottes vorhanden sind. Aber da müssen wir im Glauben hingehen. Da musst du 2026 hingehen. Amen. Ich habe es ja gesagt, ich werde kürzer sein. Und jetzt werde ich noch 10 Minuten beten. Das hat damit der Predigt nichts zu tun. Aber ich werde beten. Vater, oft haben wir dieses gleiche Gefühl wie Jesaja, Herr, und wir schreien zu dir und denken, Herr, warum komm, fall vom Himmel und hilfe uns. Fall vom Himmel und hilfe uns. Oft haben wir dieses Gefühl, Herr. Aber wir möchten dieses Gefühl in uns tragen, das der Psalmist aufgeschrieben hat, dass er gesagt hat, Gott, du bist mein Fels. Du bist meine Hoffnung, du bist meine Ehre, du bist meine Rettung. Und er sagt alles mit mein, mein, mein. Vater, es ist so dieser gesunde Egoismus, Herr, dass er sagt, ja, ich habe das erlebt und es gehört mir. Vater, und wir bitten dich darum, Herr, für das Jahr 2026, Herr. Wir legen nochmal bewusst dieses Jahr in deine Hände, Vater. Und wir danken dir dafür, Herr, dass du die Himmel zerrissen hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Und wir bitten dich darum, Herr, dass dieses Jahr etwas, ein Jahr der Reife wird für uns, wo wir jeder individuell erleben dürfen, Vater, wie wir näher zu dir kommen, Vater, wo wir an dich herankommen, Vater, wo unsere Beziehung zu dir gestärkt wird, Vater, wo unsere Erkenntnis zunimmt, aber auch unser Erleben von dem, was deine Beziehung mit uns ausmachen soll. Vater, ich bitte dich darum, dass dort, wo Schande existiert, Herr, dass du kommst mit deiner Ehre, Vater. Herr, dass dort, wo Unsicherheit existiert, dass die Menschen erfahren werden, dass du ihre Festung bist und ihr Zufluchtsort. Vater, wir möchten erleben, dass deine Gegenwart uns schützt und nicht beschämt, sondern dass deine Gegenwart uns segnet und dass dies ein Ort ist, an dem wir Ruhe finden für unsere Seelen. Herr, lass uns Ruhe finden vor dir. Unsere Seele findet Ruhe allein bei dir. Vater, wir bitten dich darum, Herr, dass du uns frei machst von den Dingen, die uns von deiner Ruhe abhalten wollen. Wir bitten dich darum, verändere uns, Herr. Lass uns 26 anders angehen, Vater. Herr, lass uns für die Zukunft anders aufgestellt werden. Vater, lass uns erleben, wie unsere Beziehung zu dir stark wird, Vater. Wir danken dir dafür, dass du gnädig bist, Herr, und dass wir durch Jesus ständigen Zugang haben zu deinem Thron der Gnade. Wir danken dir dafür. Amen.